Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
90 Plus On Air, die Premier League Analyse mit Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Wir blicken auf den 29. Spieltag in der Premier League zurück. Der Spieltag, an dem Manchester City durch den 1:0-Sieg in Bournemouth wieder die Spitze übernommen hat und an dem Liverpool entsprechend überholt wurde, weil der Wind im Stadion beim Derby in Everton offensichtlich ein bisschen groß war. Das war zumindest eine der Erklärungen von Jürgen Klopp für das 0:0 gegen Everton, für das 0:0 im prestigeträchtigen Derby, was dann eben auch entsprechende Auswirkungen auf die Tabelle hatte. Chris, der Wind, war es tatsächlich ein Faktor?
Nein, auf keinen Fall. Ebenso wenig, wie es vor einiger Zeit auch der Platz war oder die Verletzungen des Gegners, wie bei Manchester United. Ich denke, es ist einfach eine Methode von Jürgen Klopp, seine Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu befreien, ein bisschen den Druck wegzunehmen. Denn man muss auch feststellen, Liverpool hat nun in wenigen Wochen 7 Punkte Führung verspielt. Und da sind die Medien natürlich schnell gewillt, auf die Mannschaft einzuschießen.
So ein bisschen wie Dortmund in der Bundesliga. Wäre ja eine schöne Parallele zu Jürgen Klopp. Egal. Wir gucken auf das Spiel gegen Everton jetzt noch ein bisschen genauer. Everton überraschte mit einem recht mutigen Auftritt zunächst mal. Und das nicht nur den Zuschauer, sondern auch den Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Das war von Everton in dieser Form nicht zu erwarten. Zuletzt die Toffees in einer sehr schlechten Verfassung und gegen Liverpool dann ausgerechnet im Derby von Anfang an sehr wach, sehr mutig und sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Und damit hatte Liverpool Probleme. Man brachte die Reds somit aus dem Rhythmus und Liverpool wusste sich nicht wirklich spielerisch zur Wehr zu setzen. Und so wurde es zwar kein Fußballspiel auf dem höchsten technischen Niveau, aber dafür ein sehr intensives und sehr umkämpftes.
Die besseren Chancen hatte zunächst sowieso Liverpool, dann trotz dieses klebrigen Spiels, passt ja irgendwie auch zu Toffee.
Genau, das stimmt. In der 28. Minute stand Everton dann ziemlich offen. Das erste Mal Mo Salah war durch und kommt zur 1:1-Situation mit Toffees Keeper Jordan Pickford. Und da hat Pickford so ein bisschen seinen Patzer aus dem Hinspiel wieder gut gemacht. Sehr stark in der 1:1-Situation und vielleicht auch nochmal ein kleiner Beweis dafür, dass Salah momentan nicht in der besten Verfassung vor dem Tor ist.
Richtig viel Fußball gab es danach nicht. Viele lange Bälle und Zweikämpfe bis zur Halbzeit. Nach der Pause dann zunächst Everton nach dem Standard. Gefährlich vom Tor von Liverpool.
Ja, da kommt Calvert-Lewin zu einer Kopfballsituation. Generell über die rechte Seite war Everton sehr stark. Da gab es die eine oder andere Hereingabe. Und in dieser Situation dann der junge Engländer mit dem Kopf. Und es war noch so ein kleines Warnzeichen an Liverpool, dass Everton so allmählich immer mutiger auch im Offensivspiel wird.
Aber Liverpool kam auch zu Chancen. 56. Minute, schöne Aktion. Matip auf Salah und dann war es nicht Pickford.
Nein, dann war es Keane, der Innenverteidiger von Everton. Zuvor muss man noch erwähnen, Matip setzt Salah da wirklich hervorragend in Szene. Er dann läuft auf den Keeper zu und dann kommt in letzter Sekunde noch Keane dazwischen mit einer wirklich perfekt getimten Grätsche. Also da war sehr viel Risiko dabei und umso sehenswerter war dann das Ergebnis.
Wie ging es weiter? Liverpool mit der besseren Chance zunächst?
Ja, aber dennoch war es wirklich ein Hin und Her von beiden Mannschaften. Also da gab es quasi kein Mittelfeldspiel, das kann man wirklich so sagen. Stattdessen gab es immer lange Bälle, schnelle Kontersituationen beinahe über die Flügel. Also wirklich mit offenem Visier und dann kurz darauf, auf diese erste Chance von Salah, kam es direkt zur nächsten Situation für die Reds. Nach einer Standardsituation war es, glaube ich, Van Dijk verlängert mit dem Kopf auf Fabinho. Und da dachte man wirklich nach circa einer Stunde, jetzt kommt Liverpool in Führung. Fabinho steht wirklich da frei vor dem Tor und dann wie aus dem Nichts kommt diesmal Luka Digne dazwischen und kann die Situation entschärfen. Also es waren einige Situationen dabei, wo ein Innenverteidiger oder Verteidiger generell in letzter Sekunde dazwischen kam. Gleiches aber auch auf Seiten der Reds, Van Dijk mit einer sehr, sehr starken Partie defensiv.
Und auf der anderen Seite, da war dann eben auch die Defensive von Liverpool nochmal wieder gefordert. Kurz vor dem Ende, die Endphase, gehörte so ein bisschen Everton.
Ja, da dachte ich wirklich, dass die Toffees hier in Führung gehen würden. Wie gesagt, mehrmals über die rechte Seite. Seamus Coleman machte da ein tolles Spiel. Und dann auch der eingewechselte Richarlison kam da über die rechte Seite, bringt den Ball sehr scharf in die Mitte. Und da verpasste Bernard wirklich nur knapp. Es war kein Schuss aufs Tor, aber da fehlten wirklich nur ein paar Zentimeter. Und dann wäre es womöglich wirklich zu einer brenzligen Situation gekommen.
Kam es aber nicht. Und dann gab es auf der Gegenseite dann nochmal eine Situation, in der Firmino geblockt wird im Strafraum der Toffees.
Genau, 5 Minuten vor Schluss, da war so ein bisschen Chaos im Toffees-Strafraum, das erste Mal gefühlt in dieser Partie, und über Umwege landet der Ball dann beim eingewechselten Firmino, doch sein Schuss kann ebenfalls abgeblockt werden, und wenig Sekunden später, dann auf der anderen Seite, also wirklich sinnbildlich für das Spiel, kann Trent Alexander-Arnold einen Ball nicht stoppen, gibt es nochmal Freischuss für Everton, aber die Situation wurde dann ebenfalls nicht sehr gefährlich. Also es ging wirklich hin und her und es war ein wirklich hochspannendes Fußballspiel.
Mit einem Ergebnis, was Liverpool natürlich am Ende gar nicht schmeckt und deshalb auch Jürgen Klopp zu diesen Analyseversuchen dahin riss. Aber ein Spiel, was ja irgendwo auch in die letzten Wochen von Liverpool wieder passt. Jetzt hatten wir in der letzten Woche gesprochen, okay, da hat man sich den Frust der Vorwochen gegen Watford mal wieder richtig von der Seele geschossen, aber das war jetzt wieder so ein kleiner Rückschritt.
Rückschritt würde ich nicht unbedingt sagen. Natürlich hat man sich sicherlich erhofft, bei Everton zu gewinnen, gerade weil die Toffees momentan nicht sehr formstark sind. Ich denke, das Ergebnis sieht ein bisschen schlechter aus, weil man in der Woche zuvor auch gegen United nur 0-0 spielte, auch gegen die Bayern nur 0-0. Also in der Offensive hakt es wirklich ein bisschen bei den Reds. Das ist auch kein Geheimnis. Gleichzeitig finde ich, dass die Ergebnisse gar nicht so schlecht sind für Liverpool. Sehr positiv auf der anderen Seite ist, dass man gegen Everton, United und Bayern jemals zu null gespielt hat. Klar, man ist jetzt einen Punkt hinter City, aber man hat es irgendwie doch noch in der Hand. Ich finde das Restprogramm von Liverpool einen Tick leichter als das von City. Also Spiele gegen United, Everton, beide auswärts, die kann man verlieren. Mhm. Und auf der positiven Seite, man ist ungeschlagen durch diese Serie gekommen. Also ganz so schlecht ist es doch nicht.
Das stimmt. Eine Niederlage erst nach 29 Spieltagen und insgesamt 70 Punkte auf dem Konto. Man hatte in der Vorsaison 75 nach dem vollen Spieltagskalender. Also das ist schon wirklich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ob es für die Meisterschaft reicht, das werden wir dann am Restprogramm ablesen können. Aber was man eben auch gesehen hat in diesem Spieltag, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail beim Manchester City-Spiel in Bournemouth gehen wollen, die kochen auch nur mit Wasser und brauchen da auch mittlerweile immer sehr viel Glück, so ein bisschen.
Ja, also das Spiel war schon verdient, kommen wir gleich noch kurz zu, aber insgesamt richtig, City und Liverpool teilen sich momentan eine ähnliche Schwäche, und zwar, dass man im gegnerischen Strafraum nicht konsequent genug ist. Da fehlt so ein bisschen die letzte Durchschlagskraft momentan. Beide tun sich da ein bisschen schwer, Torchancen zu kreieren, was natürlich für diese beide Offensiven sehr überraschend ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass beide Teams noch Punkte lassen werden und beziehungsweise mehrfach Punkte lassen werden, das ist klar. Und dann wird es eben interessant zu sehen sein, welche Mannschaft weniger Punkte lässt, so banal sich das jetzt auch anhört.
Aktuell City 71 Punkte, Liverpool 70 Punkte. Dahinter auf Platz 3 Tottenham, und die haben an diesem Wochenende auch gepunktet. Einfach nämlich im Derby gegen Arsenal. Tottenham, Arsenal, unser nächstes Spiel. 1-1 ging es am Ende aus. Ging einiges hoch her da auf dem Platz. 2 Elfmeter-Fehlentscheidungen, Fehlschuss von Aubameyang, der das Spiel hätte entscheiden können. Ein Platzverweis. Also wir haben ein bisschen was, über das wir reden müssen. Fangen wir mal mit diesen sehr strittigen und engen Situationen an.
Ja, da gab es schon die erste nach 13 Minuten. Granit Xhaka kommt bei Harry Kane nicht hinterher, grätscht dann etwas übermotiviert und unbedacht ihm in die Beine. Also er trifft ihn schon mit den Stollen an der Wade. Da kann man durchaus rot geben. Und das war dann, wie du bereits angedeutet hast, nur die erste von einigen brenzligen Schiedsrichterentscheidungen.
Und zu den weiteren kommen wir im weiteren Verlauf des Spiels. Das ist aber schon mal so ein erster Fingerzeig, wohin es ging bei diesem Derby. Dieses Derby, was Arsenal mit einer recht interessanten Aufstellung anging, einige Leistungsträger zunächst mal draußen gelassen.
Ja, das war sehr überraschend. Okay, bei Özil vielleicht nicht ganz überraschend. Allerdings spielte der Ex-Nationalspieler zuletzt ein paar gute Partien gegen Bournemouth und gegen Southampton. Wirklich sehr ansehnliche Leistungen. Aber Emery hatte wie so oft einen anderen Plan und der war speziell am Gegner abgestimmt. Also er verzichtet auf Özil, Aubameyang, auch Torreira, was sehr überraschend war in einem so intensiven Derby. Und die Aufstellung wurde auch in den sozialen Netzwerken vor dem Spiel sehr kritisiert, aber man konnte dann schon recht früh erkennen, Emery hat sich dabei etwas gedacht. Arsenal war erstaunlich kompakt, spielte taktisch sehr diszipliniert und bewusst und auch die Entscheidung auf Lacazette zu setzen, die zahlte sich aus, denn der Franzose ist dann schon ein Tick spielintelligenter als Aubameyang, der da eher dieser Konterstürmer ist.
Und es ging ja für Arsenal auch erstmal absolut in die richtige Richtung, denn das 0:1 durch Ramsey, das fiel 16., 17. Minute.
Genau, richtig. Und da war es eben auch Lacazette, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung von Spurs-Verteidiger Davinson Sanchez, der als letzter Mann die Situation wirklich total falsch einschätzt, rückt da viel zu weit auf, weiß da nicht, was er mit dem Ball machen soll, wehrt ihn dann irgendwie mit dem Kopf ab, aber direkt in die Füße von Lacazette und der setzt dann wirklich sehr gedankenschnell Ramsey in Szene und der marschiert dann über die gesamte Hälfte und lässt dann Lloris aussteigen zum 1:0. Also war, glaube ich, genauso, wie Emery spielen wollte. Die Spurs sind in den letzten Wochen sehr konteranfällig und Arsenal wartete nur auf solche Situationen.
Und das warteten sie dann im weiteren Verlauf auch weiter. Vielleicht ein bisschen zu defensiv, Arsenal, nach der Führung?
Ja, Spurs waren dann ein bisschen verunsichert. Arsenal machte das eigentlich ganz geschickt, aber dann verlor man etwas zu sehr die Kontrolle, verließ sich zu sehr auf das Verteidigen und so gewann Tottenham immer mehr Überhand über die Partie. Und in der 24. Minute kam dann auch fast schon direkt der Treffer der Spurs, aber der Kopfballtreffer von Harry Kane ist aus einer diesmal korrekten Abseitssituation entstanden.
Und das war jetzt der Auftakt einer Druckphase von Tottenham, aber Arsenal konnte es trotzdem ganz gut verteidigen. Dann kam erst vor der Halbzeit, vor dem Pausenpfiff, dann wieder die nächste Tottenham-Szene, die dann auch wirklich gefährlich wurde.
Ja, das war die erste so richtig gefährliche Situation von Tottenham, denn das muss man da wirklich erwähnen. Arsenal überließ den Spurs zwar so ein bisschen das Spiel, aber man verteidigte das ungewohnt konsequent da hinten. Also echte Torchancen gab es kaum und eben kurz vor der Halbzeit war es dann doch soweit. Erst Harry Kane, der eine wirklich tolle Parade von Bernd Leno provozierte. Parade nicht, aber es war ein sehr gutes Stellungsspiel. Die Weltklasse-Parade kam direkt danach bei dem Nachschuss von Sissoko. Wirklich eine unglaubliche Reaktion Lenos, der den Ball da wirklich gedankenschnell auch über die Latte lenken kann. Und vielleicht noch so ein kleines Ausrufezeichen, dass Bernd Leno in den letzten Wochen wirklich im Norden Londons angekommen ist und wirklich zum absoluten Rückhalt geworden ist.
Einer der Gründe für die Siegesserie vor diesem Unentschieden von 3 Spielen sicherlich auch mit. Zur Pause hatte dann Emery reagiert auf das, was ihm da am Platz geboten wurde, hat ein bisschen umgestellt. Also wir müssen wieder über die Aufstellung sprechen, auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Da hat er sich wieder was einfallen lassen.
Genau, Torreira kam in der Halbzeit für Guendouzi und das hat man in dieser Saison schon öfter gesehen, dass Emery da überhaupt keine Scheu hat, erstmal irgendwelchen Namen auf der Bank zu lassen, geschweige denn in der Halbzeit zu reagieren. Und das war auch recht clever. Arsenal, wie gesagt, mit etwas wenig Kontrolle und mit Torreira wollte er im Mittelfeld so ein bisschen mehr aggressiver werden wahrscheinlich, mehr Ballgewinne provozieren und dadurch einfach ein bisschen mehr Spielkontrolle gewinnen, beziehungsweise das Spiel der Spurs ein bisschen mehr zerstören. Mhm. Und das ging in den ersten 15 Minuten auch ziemlich gut. Arsenal kam sehr, sehr wach aus der Pause, war die bessere Mannschaft und hätte um ein Haar noch das 2:0 geschossen, doch Lacazette verzog dann aus ziemlich guter Position. Also da muss es wirklich 2:0 für die Gunners stehen.
Tat es aber nicht und wie das so oft ist im Fußball, kommt es dann hinten das Gegentor. So war es dann auch diesmal. Tottenham ein bisschen wacher geworden dann nach dem etwas schwierigen Start in die zweite Hälfte, hatte sich dann eingestellt auf das, was Arsenal da aufgeboten hat und dann kam Harry Kane im Strafraum zu Fall, gefoult von Mustafi. Kane im Abseits, aber gab trotzdem Elfmeter.
Ja, gab trotzdem Elfmeter. Also es wurde viel darüber diskutiert, ob das eine korrekte Entscheidung war oder nicht. Meines Erachtens ist die Abseitsposition vorher passiert, da er quasi aktiv wird, zum Ball geht und Mustafi reagiert daraufhin und bringt ihn zu Fall. war etwas ungestüm, aber wahrscheinlich nicht zwingend ein Elfmeter überhaupt, die Situation. Dann noch Abseits dazu, natürlich sehr bitter für Arsenal und Harry Kane, das kennt man ja spätestens seit der WM, wirklich eiskalt bei dem Elfmeter zum 1:1.
Nicht so eiskalt wie Arsenal dann in der 90. Minute, als Aubameyang zu Fall kam und selber antrat. Man weiß ja, der Gefaulte soll eigentlich nicht schießen, Aubameyang war es in dem Fall egal.
Ja, scheinbar. Er holt den Elfmeter raus, aber da müssen wir auch erwähnen, Stichwort war, das war wirklich kein Elfmeter, sehr wenig Kontakt von Sanchez und Aubameyang, der nimmt dankend an und dann eben der Elfmeter wirklich extrem schwach ausgeführt, also halb links flach, da hat er es Loris wirklich einfach gemacht, den Ball zu parieren, aber da kommt noch die nächste Situation direkt hinzu mit den Fehlentscheidungen. Vertonghen startete wirklich erstaunlich früh in den Strafraum, also bevor Aubameyang überhaupt den Elfmeter ausführte. Und das würde sich noch als Knackpunkt erweisen, denn beim Nachschuss der Gunners nach dem Elfmeter war ausgerechnet Vertonghen zur Stelle, klärte auf der Linie. Und ich denke, ohne diesen sicherlich 3-4 Meter Vorsprung wäre Vertonghen da nicht gewesen. Und er hätte es dann trotz des verschossenen Elfmeters 2:1 gestanden. Also da waren einige sehr brenzlige Situationen dabei.
Und es gab noch eine Szene, die auch noch zu besprechen ist, nämlich in der Nachspielzeit. Da gab es noch den Platzverweis für Torreira. 90. plus 5, grobes Foulspiel gegen Rose.
Ja, übermotiviert. Torreira, also ich finde, in der Situation sieht man, dass er den Ball spielen will, aber es ist natürlich etwas fahrlässig, das Ganze, denn er spielt zuerst den Ball und dann quasi mit dem Schwung direkt mit der offenen Sohle auf Rose. Also der Platzverweis geht natürlich absolut in Ordnung und passe so ein bisschen in die Derby-Stimmung des Spiels, klar.
Platzverweis geht in Ordnung, das Unentschieden letztlich auch. Wie fällt dein Fazit aus?
Also leistungsgerecht ist es meines Erachtens auf jeden Fall, aber Arsenal etwas unglücklicher mit der Situation, denn ich denke, wie gesagt, dass diese Spielanteile bewusst abgegeben wurden. Das war taktisch so gewollt von Emery. Und wenn man dann noch drauf schaut, dass Arsenal wirklich kaum Torchancen zuließ und selbst da wirklich einen Chancenplus vorzuweisen hatte, ist das für die Gunners auch aufgrund der Situation mit den Elfmetern sehr, sehr bitter, dass der taktische Plan hier nicht aufging.
So ging es also aus, das Derby zwischen Tottenham und Arsenal. Tottenham Dritter mit 61 Punkten, Fünfter Arsenal 57 Punkte und dazwischen, da steht ja noch Manchester United und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Dann geht's zur Awardverleihung hier bei 90 Plus und R, der Premier League Analyse. Die Premier League Awards gibt's gleich nach der...
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Pause.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
90 Plus und R auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy und wir schreiten zur Awards-Zeremonie, arbeiten den 29. Spieltag der Premier League dann jetzt noch etwas weiter auf mit drei Awards, die wir verteilen möchten und den ersten, den kriegt Bournemouth nach der 0:1 Niederlage gegen Manchester City. Chris, der heißt Ehrfürchtig Award, warum?
Ja, Bournemouth war eine lange Zeit so eines der großen Überraschungen der Saison. Hat wirklich Spaß gemacht, den Cherries zuzusehen. Sehr mutige Spielweise, sehr forsch und das auch in den Topspielen gegen vermeintlich deutlich bessere Teams wie Arsenal oder Man United. Also den Top-Teams verlangte man da wirklich alles ab und umso enttäuschender war es irgendwie, dass man gegen City außergewöhnlich defensiv agierte. Das ging lange gut, wie vorhin angeschnitten, man ließ da wirklich nur wenig Großchancen zu, ging dann doch verdient in der 55. Minute 0-1 in Rückstand. Und dann wurde es so richtig enttäuschend, weil auch da kam wirklich gar nichts von Bournemouth. Also dieses forsche Angriffsspiel, diese blitzschnellen Gegenangriffe, die waren überhaupt nicht existent. Und so blieb Bournemouth mit einer wirklich ehrfürchtigen Leistung zum ersten Mal in der Premier League-Geschichte ohne einen einzigen Torschuss.
Das ist auch dann schon mal eine Leistung und City gewinnt eben mit 1-0. Manchester United, auch ein Stichwort und auch eine Mannschaft, über die wir sprechen müssen. Die haben nämlich mit 3-2 gegen Southampton gewonnen, unter anderem dank Romelu Lukaku, und der hat den Muskelspielen lassen Award gewonnen. Also der hat sie nämlich spielen lassen, seine Muskeln, obwohl vielleicht auch gar nicht so die Muskeln, die er sich mal zwischendurch antrainiert hatte. Der hat schon wieder ein bisschen abtrainiert.
Genau, das ist es. Zwischenzeitlich hat Lukaku wirklich sehr, sehr viel Muskelmasse an Muskelmasse zugelegt. Hat er auch selbst zugegeben, dass das aufgrund seiner eher physischen Spielweise bei Belgien passiert ist. Und dadurch verlor er natürlich sehr an Mobilität und Spritzigkeit. Und dementsprechend kam er selbst unter Ole Gunnar Solskjaer wirklich kaum noch zum Einsatz, zumindest in der Startelf. Und jetzt kamen einige Verletzungen bei United dazu. Und Lukaku ist langsam wieder in Form gekommen körperlich. Und er scheint diese Chancen jetzt auch zu nutzen. 4 Tore in den letzten 4 Spielen, jetzt der Doppelpack gegen Southampton, und es war schon irgendwie sinnbildlich, als er bei seinem zweiten Führungstreffer diesmal zum 3-2 sein Trikot auszog und so seine Muskeln zeigte und nochmal so das Ausrufezeichen, dass er jetzt hier endlich mal auf dem Platz auch die Muskeln spielen lässt.
Und dann gibt es noch einen Award, den Batshuayi-Effekt Award. Der wird anlässlich des 3-1 von Crystal Palace gegen Burnley verliehen.
Genau, und große Überraschung an Michy Batshuayi. Gleich aus 2 Gründen. Also nicht nur, weil er jetzt in seinen 3 Startelf-Einsätzen bereits 2 Tore erzielen konnte, sondern er hilft auch seinem Mitspieler enorm weiter. Wilfried Zaha spielte zuletzt öfters im ungeliebten Sturmzentrum, weil Crystal Palace schlichtweg die Stürmer fehlten, und dort tat sich Zaha ziemlich schwer, wurde oft gedoppelt, konnte seine Schnelligkeit nicht so einsetzen und ging da komplett unter. Nur 4 Tore, 5 Assists, für ihn ziemlich wenig. Und seit Batshuayi da ist, darf Zaha endlich wieder auf seinem Flügel ran. Er darf befreiter aufspielen und hat eine Anspielstation vorne, die ihm so ein bisschen die Verteidiger wegraubt. Und dadurch konnte Zaha jetzt, wie gesagt, aufspielen. 4 Tore in den letzten 4 Spielen. Und das ist vor allem dieser Winterverpflichtung geschuldet.
So sieht's aus. Weitere Ergebnisse vom 29. Spieltag der Premier League. Wolverhampton schlägt Cardiff mit 2-0. Brighton gewinnt 1-0 zu Hause gegen Huddersfield. West Ham schlägt Newcastle mit 2-0. Watford gewinnt 2-1 gegen Leicester. Fulham unterliegt Chelsea mit 2-1. So ging er also aus, der 29. Spieltag in der Tabelle. Die Spitzengruppe haben wir euch schon näher gebracht. Im Abstiegskampf Platz 17 Southampton mit 27 Punkten. Gerade noch überm Strich. Cardiff 25 Punkte. Fulham 17 Punkte und Huddersfield 14 Punkte aktuell auf den Abstiegsplätzen. Das war der 29. Spieltag in der Premier League. Mehr davon gibt es natürlich bei uns auf 90 Plus on Air bei meinsportpodcast.de, unserer Premier League Analyse mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.